Bevor wir mit der eigentlichen Predigt anfangen, möchte ich ein, zwei Fragen klären, die in den letzten Wochen an mich hergetreten sind, also an mich hergekommen sind. Ich habe letzte Woche darüber predigt, dass Jesus jederzeit zurückkommen kann, aufgrund von 1. Thessalonicher 4. Und es sind dann so Fragen gekommen, wie zum Beispiel, ja, aber muss nicht zuerst das und das noch erfüllt werden? Oder muss nicht zuerst das und das noch kommen? Und ich habe mich bewusst letzte Woche nicht einen Endzeitfahrplan vorgelegt. Ganz bewusst nicht. Ich finde, es ist heikel, so einen Endzeitfahrplan. Ich mache es jetzt trotzdem nicht, dass ich es jedem mehr erklären muss, wenn jeder zu mir kommt und fragt, ja, wie ist es jetzt genau? Mir ist einfach ganz wichtig, 1. Thessalonicher 4, da sehen wir ganz klar, dass die Bibel sagt, Jesus kann seit dem 1. Jahrhundert jederzeit zurückkommen. Das macht die Bibel ganz klar. Der Paulus hat mit einer ganz klaren Nacherwartung gelebt. Das nicht ernst nehmen, würde heissen, wir würden die Bibel nicht ernst nehmen. Und das wollen wir ja hier drinnen. Wir wollen die Bibel ernst nehmen. Jetzt eben, dass ich nicht jedem erklären muss, wie ich denn das sehe, ist einfach meine persönliche Meinung, wenn ich das sehe. Es gibt auch ganz andere Meinungen, das bin ich mir sehr bewusst, möchte ich kurz ein paar Sachen aufzeigen. Jesus war ja schon mal auf dieser Erde, vor etwa 2000 Jahren. Und Jesus wird wiederkommen. Und es wird die erste Wiederkunft von Jesus geben. Von der haben wir letzten Sonntag gehört. Das ist, wenn die Gläubigen zu Jesus entrückt werden und die Gläubigen, die gestorben sind, aus dem Grab auferstehen und zu Jesus in den Himmel entgegengerückt werden. Das ist seine erste Wiederkunft. Und dann wird irgendetwas kommen, das nennen wir die grosse Trübsal. Es passieren sonst noch ein paar Sachen. Nach dieser Zeit, nach einer gewissen Zeit, wird es eine zweite Wiederkunft von Jesus geben. Und zwar in Jerusalem. So steht es in der Bibel. Und wenn er wiederkommt, wird es etwas geben. Da haben wir eine Stelle in der Bibel. Das tausendjährige Reich, das sogenannte tausendjährige Reich. Ich mache bewusst Gänsefüßle. In der Bibel heisst, 1000 Jahre sind für Gott wie ein Tag und ein Tag ist wie 1000 Jahre. Also ob das wirklich 1000 Jahre sind, das werden wir dann mal sehen. Vielleicht ist das ein ganz kurzer Moment. Ich weiß es nicht. Und dann kommt am Ende das Gericht. Also Gericht. Wo die Toten ungläubige Menschen auferstehen werden und die Menschen, die dann leben, gerichtet werden. Jetzt, ihr seht vielleicht, dass ich das bewusst nicht so auf einer Zeitachse entfaltet habe. Das hat ganz einen einfachen Grund, ich hatte einfach keinen Platz gehabt. Nein, Scherz. Ich habe es bewusst nicht auf einer Zeitachse entfaltet. Weil ich glaube, das mit diesen Zeitachsen ist etwas ganz Heikles. Wir haben in der Bibel ganz viele Ereignisse, die beschrieben werden, aber wir haben keinen Fahrplan. Wir haben keine Zeitachse. Es ist viel wichtiger, dass wir wissen, was passiert, als das, wenn das passiert. Vor dem Wenn, wann, warnt uns Jesus eigentlich. Er sagt, ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ein ganz gutes Buch, das ich zu dem Thema empfehlen kann, ist von Eckhard Schnabel, das Neue Testament und die Endzeit. Er beschreibt all die Bereiche wie Trübsal, Erste Wiederkunft, Zweite Wiederkunft, Tausendjähriges Reich, Gericht und so weiter. Einfach aufgrund von diesen Bibelstellen, aber er lässt sich nicht verleiten, einen Fahrplan machen, wenn das kommt. Also wer sich mit dem intensiv beschäftigt, ein ganz gutes Buch von Eckhard Schnabel. Ich wiederhole mich nochmal. Ich glaube, das Was ist wichtig, aber nicht das Wann. Vielleicht habt ihr euch auch noch gefragt, ja, aber wie ist denn das mit diesen ganzen Prophetien? Die eine, die redet doch ganz klar von dem und die andere von dem. Und wir haben etwas im Alten Testament schon und ich glaube, das gilt auch für das Neue Testament. Gott gibt eine Prophetie. Gott gibt eine Prophetie. Und wir Menschen hören das, lesen das. Und dann sehen wir an einem Punkt her und denken, da erfüllt sich die Prophetie. Da erfüllt sich die Prophetie. Aber im Alten Testament sehen wir nachblickend aus unserer Perspektive, dass Prophetien oft mehrfach Erfüllungen gehabt haben. Also es gibt einen zweiten Bogen, vielleicht sogar noch einen dritten. Und wir sehen immer nur die Punkte. Was da dazwischen ist, von dem redet die Bibel nicht. Und gerade die Endzeit redet von Jesus zum Beispiel, redet von unterschiedlichen Ereignissen. Wenn er nämlich die Endzeit redet von Jesus lesen, dann macht das keinen Sinn. Das geht nicht auf. Also kannst du den Kopf darüber zerbrechen. Es ist wie im Alten Testament. Ich glaube, es redet von verschiedenen Ereignissen. Also die Endzeit redet von Jesus, redet von verschiedenen Ereignissen. In einem Guss. Und das macht es manchmal so verwirrend. Darum glaube ich, ist es gefährlich, schwierig, Prophetie eindeutig zuzuordnen. Ja, wenn passiert jetzt das genau? Passiert das jetzt da oder passiert das da? Es passiert vielleicht eben an beiden Orten. Dazu möchte ich auch sagen, noch ein wichtiger Gedanke, wenn wir die Offenbarung lesen, wo wir ganz viel so Text lesen, die Offenbarung ist nicht ein chronologisches Buch. Auch wenn das aufgeschrieben ist. Zuerst kommt die Gericht, dann kommen die Gericht, dann kommen die Gericht. Ja, ein Buch musst du einfach so schreiben, oder? Ein Buch kannst du nicht irgendwie... Das musst du einfach so schreiben. Aber gerade die Gerichtsankündigungen, glaube ich, sind oft übereinander. Sie reden vom Gleichen. Auf eine andere, unterschiedliche Art und Weise. Und die Offenbarung ist voller Bilder. Auch das muss man berücksichtigen. Und Bilder muss man deuten. Was sagen Bilder? Also das sind ganz wichtige Grundsätze, wenn wir die Texte lesen. Darum möchte ich abschließend von dieser kurzen Einleitung so eine herzliche, warme Warnung aufsprechen. Ich möchte euch warnen vor all diesen Endzeit-Spezialisten, die erstens alles ganz genau wissen. Ich sage, das ist einfach meine jetzige Erkenntnis. Nach vielen Büchern, nach vielem Studieren ist das meine jetzige Erkenntnis. Aber ich sage nicht, so wird es sein. Ich glaube, wir werden alle noch überrascht sein, wie es genau sein wird. Also, bitte vertraut den Endzeit-Spezialisten, die alles ganz genau wissen, nicht. Es wird anders kommen. Ich warne vor all denen, die die irdischen Geschehnisse zu stark mit den biblischen Vorhersagen verknüpfen. Ich sage euch, die haben sich alle geirrt bis jetzt. Es gibt ganze Bücher, zum Beispiel «Alter Planet Erde, wohin?». Angeblich das Buch, was sich am meisten Menschen in Amerika bekehrt haben. Das Buch ist heute völlig überholt und total falsch. Weil der Schreiber hat sich hier reissen lassen, die biblischen Ereignisse mit damals geschichtlichen Ereignissen zu verknüpfen und zu deuten. Die sind alle in die Hose. Und also ich kenne niemanden, der es getroffen hat bis jetzt. Es gibt ganz viele Voraussagen, die gemacht worden sind, und Verknüpfungen, es war alles falsch. Mit Russland und ich weiß nicht was alles passiert. Es hat Leute gegeben, die haben gesagt, DDR wird niemals vereint werden mit Deutschland. Prediger aus unserer nächsten Umgebung. Es ist aber passiert. Aber es ist einfach nicht aufgegangen von seinem Endzeitmodell her. Also ich bitte euch, vertraut diesen Leuten nicht. Sie irren alle. Irgendetwas 13 will sagen, das kann ich leider nicht lesen. Aha, doch. Die sagen, es muss in dieser Generation sein, dass Jesus zurückkommt. Das haben schon so viel vor uns gesagt. Und in all diesen Generationen ist Jesus nicht zurückgekommen. Also glaubt bitte nicht so Zeug. Das sind zeitliche Festlegungen. Und die Bibel sagt gerade, nein, ihr wisst weder Tag noch Stunde, ihr wisst eine Generation. Das ist einfach nicht gut. Also lassen wir doch das. Das als Vorklärung. Jetzt möchte ich zum eigenen Thema übergehen. Himmel und Hölle, ihr seht schon eingeblendet. Die Predigt ist ein bisschen kürzer, darum konnte ich die Einleitung heute machen. Aber ich glaube, es ist wichtig und hilfreich. Im Jahr 2012 haben in Deutschland 22% Menschen an die Hölle geglaubt. 73% haben gesagt, es gibt keine Hölle. Und 5% sind sich unsicher gewesen. Also relativ wenig Menschen glauben an eine Hölle. In Deutschland, ich glaube, in der Schweiz ist das nicht viel anders. In den USA sagen heute 70%, dass sie an eine Hölle glauben. 1997 waren es nur 56%. Also heute glauben mehr Menschen an eine Hölle in den USA als 1997. Ich finde das interessant. Auch die USA ist ein Land, das säkularisiert wird, also das sich vom Glauben eher abwendet. Und trotzdem glauben heute mehr Leute an eine Hölle. Ist der Glaube an die Hölle wieder im Kommen? Wir werden uns heute mal daraus auseinandersetzen, damit, wie ist es eigentlich in der Hölle? In den vergangenen Predigten haben wir uns einmal mit dem Leben und Tod auseinandergesetzt, um das Leben und Tod zu verstehen. Wir haben festgestellt, das Leben ist unheimlich kurz. Das ist unglaublich, wie schnell das vorbei ist. Und wir haben dort auch festgestellt, dass das Leben notlos weitergeht. Also wir sterben und das Leben geht einfach weiter. In der unsichtbaren Welt. Wenn wir uns dann über die Entrückung Gedanken gemacht haben, dort geschaut, was passiert mit den verstorbenen Gläubigen, wenn Jesus wiederkommt. Und heute möchte ich zuerst die Frage klären, gibt es überhaupt eine Hölle? Viele sagen, ja, ist ja klar, das wissen wir. Aber das ist vielleicht nicht allen so klar. Und woher haben wir überhaupt Informationen, ob es eine Hölle gibt und wie es denn dort aussieht? Letztlich helfen uns keine Not-Tod-Erfahrungen. Das ist heute ein bisschen Mode. Es gibt so Nach-Tod-Erfahrungen. Und dann sagt man, da war jemand in der unsichtbaren Welt und hat irgendetwas gesehen und so. Und das war Himmel und Hölle. Aber all die Not-Tod-Erfahrungen, das sind ja Menschen, die in der Regel noch mit Sauerstoff versorgt worden sind. Also denen ist nicht das Hirn abgestorben. Sonst wären sie nämlich wirklich denen gewesen. Sondern die haben eben nur eine Not-Tod-Erfahrung gehabt. Und dann gibt es interessante Phänomene. Menschen, die mehrmals eine Not-Tod-Erfahrung haben, in ihrer gleichen Krankheitsphase, erleben ganz schöne Sachen, so mit Licht und so, und ganz schreckliche Erlebnisse. Also ich glaube nicht, dass ein gleichzeitig in die Hölle kommt und dann kommt er gleichzeitig noch in den Himmel. Also die Not-Tod-Erfahrung, das ist mir absolut unzuverlässig. Ich halte nicht sehr viel von diesen Büchern. Ich halte auch nicht viel von Spekulationen. Also die sagen, ja, ich habe das Gefühl, ein Gott ist ein Gott von der Liebe und darum kann es keine Hölle geben. Das ist eine Spekulation. Ich halte auch nicht viel von Informationen, die aus okkulten Kreisen kommen. Okkulte Kreise glauben an den Teufel, sie glauben an die Hölle. Aber das ist mir einfach zu unsicher. Die Quellen dort sind für mich nicht verlässlich. Jetzt, wer könnte uns gesicherte, zuverlässige Informationen geben über Himmel und Hölle? Ich glaube, die einzige Informationsquelle ist Jesus Christus. Gottes Sohn. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist aus der unsichtbaren Welt, aus dem Himmel, ich sage bewusst aus dem Himmel, zu uns auf die Erde gekommen. Und er hat die Hölle erlebt. Jesus Christus hat die Hölle erlebt. Warum sage ich das? Ich glaube, Himmel ist Gemeinschaft mit Gott. Und Hölle ist, trennt sie von Gott. Das ist Himmel und Hölle. Und Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Hölle. Also die Hölle ist nicht so irgendwie ein Schwefelsee, wo irgendwie brennt und ich weiß nicht was. Hölle ist getrennt sein von Gott. Und das ist das Schlimmste, was uns Menschen passieren kann. Ewig von Gott getrennt sein. Jetzt im Neuen Testament ist 12-mal von der Hölle geredet und 11-mal redet Jesus davon. Es ist interessant, Jesus redet am meisten von der Hölle in der Bibel. Ich möchte einen Text mit euch anschauen, der zeigt, dass Jesus ganz klar an einen reellen Ort der Hölle geglaubt hat. In der Rede vom Ölberg, in Matthäus 25, Vers 46, lesen wir: So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Ungläubigen, die Verfluchten, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Also der Satz bestätigt aus meiner Sicht offensichtlich, dass Jesus an einen Ort glaubt, wo es ewige Strafe gibt und einen Ort gibt, wo es ewiges Leben gibt. Er macht auch deutlich, was man tun muss, um an einen oder anderen Ort zu kommen. Für die Hölle musst du gar nichts machen. Die Menschen sind von Geburt an von Gott getrennt. Und wenn wir daran nichts ändern, dann kommen wir in die Hölle. Dann bleiben wir gottlos, von Gott getrennt. Und in Himmel kommt, dort heisst es, die Gerechten. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Die Gerechten. Jetzt, wie wir gerecht werden, möchte ich an dieser Stelle nicht erklären. Das machen wir sonst fast jeden Sonntag. Wenn du aber Fragen zu dem hast und wenn du merkst, ich bin nicht gerecht vor Gott, ich weiß auch nicht, wie man gerecht wird vor Gott, dann bitte ich dich, sprich mich nach dem Gottesdienst an. Ich erkläre dir gern, wie du kannst vor Gott gerecht werden. Wenn dich Gott anspricht und dir das aufzeigt, dann nimm die Chance wahr, kehr zu Gott und wird gerecht vor ihm. Das Angebot macht er uns. Also Jesus Christus, der aus dieser unverborgenen Welt, unsichtbaren Welt zu uns gekommen ist, ist die Quelle, wo wir unsere Informationen hernehmen wollen. Und Jesus glaubt eindeutig an die reelle Existenz von Himmel und Hölle. Und wenn in dem Text heisst, der Himmel ist ewig, das ewige Leben, aber auch der Ort der Verdammnis ist ewig. Ort der ewigen Strafe. Und wenn der Himmel ewig ist, ist Verdammnis auch ewig. Wenn du da noch ein bisschen weiter nachforschen möchtest, ich habe draußen ein Blatt aufgelegt, das kann man einfach mitnehmen. Himmel und Hölle, ein Einblick ins Jenseits. Da sind die wesentlichen Bibelstellen drauf und du kannst einfach mal nachlesen, wie Jesus über Himmel und Hölle redet. Und es sind ein paar Anmerkungen, wie man das verstehen kann und was das bedeutet. Genau. Einfach bedienen. Es hat draussen auch noch ein einziges Buch. Ich möchte zu dem auch kurz etwas sagen. Danke vielmals. Ihr habt die Bücher mitgenommen. Etwa 180 Bücher sind fort. Und bis auf 100 Franken sind die ganzen Unkosten durch Spenden zusammengekommen. Also ganz herzlichen Dank. Es sind etwa 1700 Franken, die hier zusammengekommen sind. Ich bin sehr dankbar, dass das so zusammengekommen ist. Weitere Bücher kann man im Buchladen besorgen, wenn man das braucht. Jetzt in den 11 Erwähnungen über Himmel und Hölle sagt Jesus auch, wie es dort aussieht. Und wir wollen heute zusammen 7 Fakten anschauen über die Hölle. Ich möchte mit euch einfach die Stellen lesen und mit euch lesen, was steht dort über die Hölle. Wir haben keine systematische Darstellung über die Hölle, aber mindestens 7 Fakten können wir aus diesem Text ableiten. Ich lese jeweils einen Bibelvers vor und dann mache ein Statement dazu. In Matthäus 25 lesen wir, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Und dann geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Die Hölle wurde für den Teufel und seine Engel gemacht. Das ist eine ganz wichtige Feststellung. Der Teufel, wir gehen davon aus, das ist ein gefallener Engel, kriegt als Verwahrungsort die absolute Gottverlassenheit, die Hölle. Es wird hier im Bild vom ewigen Feuer beschrieben. Ich gehe dann auf die Bilder noch ein. Jetzt ganz wichtig, es wird nie in der Bibel gesagt, dass der Teufel in der Hölle herrscht und Menschen quält. Nein, der Teufel ist selber der Quälte in der Hölle. Der Teufel wird keine Macht haben. Das ist ein Bild, das irgendwie im Mittelalter entstanden worden ist. So ein Teufel mit Dreizack und Hörnli, der die Menschen quält. Der Mensch ist Fürst dieser Welt, heisst es. Er quält Menschen heute, aber wenn er mal in der Hölle ist, hat er keine Macht mehr. Die Hölle ist für den Teufel und seine Engel gemacht. Und dort werden sie ewige Qual leiden. Nichtsdestotrotz finden sich auch Menschen in der Hölle, die Verfluchten von Jesus, die ins ewige Feuer gesendet werden. Eine erste Feststellung. Ein zweiter Text. Im Lukas 16 lesen wir Folgendes. Denn auch der Reiche starb und wurde begraben, im Totenreich litt er große Qualen. Jetzt muss ich da kurz etwas erklären. Es gibt ein Wort, das heißt Gehenna in der Bibel, und das ist die Hölle, der Endzustand, die Gottlosigkeit. Und es gibt ein Wort Hades, das wird hier gebraucht, in Lukas 16, das ist das Totenreich und das ist nicht das Gleiche. Wir gehen auf das einmal noch ein, in einem speziellen Gottesdienst, die verschiedenen Bereiche. Was ich glaube, ist, dass das Totenreich, das jetzt stattfindet, für die Gestorbenen, sich einfach fortsetzt in der Hölle. Und darum bin ich bewusst aus dem, was mit der im Totenreich lesen, auch übertragen auf die Hölle. Weil der Zustand, der jetzt ist, wird sich auch in der Hölle dann fortsetzen. Also er litt große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Ich möchte aus dem heraus einfach mal das rausziehen. In der Hölle bleibt Identität und Erinnerung. Wir sind nicht einfach ausgelöscht und wissen nichts mehr. Der Reiche kennt den Lazarus. Er sieht ihn über den unüberwindbaren Graben, der in dem Text vorkommt. Er weiß um seine Brüder, die er auf der Erde hat. Er ist immer noch er. Der Reiche ist der Reiche und der Lazarus ist der Lazarus. Also, wir bleiben, wer wir sind. Auch nach unserem Tod. Ein nächster Text. Jesus sagt, und wenn es deine Hand ist, durch die du zu Fall kommst, dann hau sie ab. Es ist besser, du gehst verstümmelt ins Leben ein, als dass du beide Hände behältst und in die Hölle musst, wo ein nie erlöschendes Feuer brennt. Und wenn es dein Fuß ist, durch den du zu Fall kommst, dann hau ihn ab. Es ist besser, du gehst als Krüppel ins Leben ein, als dass du beide Füße behältst und in die Hölle geworfen wirst. Und wenn es dein Auge ist, durch das du zu Fall kommst, dann reiß es aus. Es ist besser, du gehst einäugig ins Reich Gottes ein, als dass du beide Augen behältst und in die Hölle geworfen wirst, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Ich habe das so überschrieben mit «In der Hölle ewig gequält». Jetzt, es ist offensichtlich, Jesus äußert sich extrem dramatisch. Es ist viel besser, dass du in den Himmel kommst, als alles andere. Und er macht bewusst bildhafte Übertreibung. Er sagt, hau deine Hand ab, wenn sie dich zur Sünde verführt. Hau deinen Fuß ab, riss dein Auge aus, wenn sie dich zur Sünde verführt. Aber das ist nicht ernst gemeint. Das hat noch niemand von uns gemacht, oder? Es wäre auch nicht sinnvoll, du kannst immer noch mit deiner anderen Hand und mit deinem anderen Auge und mit deinem anderen Fuß sündigen. Und ich habe schon lange keine Glieder mehr. Jesus spricht im Bild. Wie schrecklich ist es in die Hölle gekommen? Das wird mit dem ausgedrückt. Furchtbar. Es wäre besser, du würdest deine Hand verlieren, dein Auge, deinen Fuß und so weiter. Die Hölle wird in bildhafter Sprache als schrecklich, als furchtbar beschrieben. Das möchte Jesus zum Ausdruck bringen. Und die Bilder, die Jesus aufgriff, in Vers 48, wir haben es gelesen, wo die Qual nicht endet und das Feuer nicht erlischt. Feuer ist ein Bild für Gericht und Qual. Oder stellen wir uns vor, wir verbrennen. Das ist eine furchtbare Todesart. Sie haben die Märtyrer früher verbrannt. Furchtbar. Das Nicht-Erlöschen weist darauf hin, die Hölle ist ewig. Es wird ewig sein. Die Gottverlassenheit ist furchtbar, schrecklich und ewig. Das wird in diesen Bildern deutlich. In Matthäus 13, Vers 42 braucht Jesus noch andere Bilder. Es heisst, sie, die Engel von Jesus, werden sie, das sind die Gesetzlosen, in den glühenden Ofen werfen. Dort wird es nur noch Jammern und Zähneknirschen geben. Jammern, hä? Klagen. Nur noch jammern und klagen. Sind wir schon mal in einer Phase gewesen, wo wir immer gejammert und geklagt haben? Es zieht einem immer weiter ab, ist furchtbar. Und Zähneknirschen, man ist so zerstört und ich weiß nicht, gewisse machen das in der Nacht, ich manchmal auch, wenn mich Sachen quälen, beschäftigen, dann tust du unbewusst mit den Zähnen knirschen. Die Bilder sprechen von einer totalen Verzweiflung. Es ist einfach nur schrecklich. Gehen wir zu zwei weiteren Stellen. Dann wird er, Jesus, zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Und noch Lukas 16, außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch herüberkommen kann, selbst wenn er das wollte, und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. In der Hölle ist man ewig von Gott trennt. Jesus schickt die Verfluchten weg von sich in die Hölle. Erst einmal dort ankommen, gibt es keine Möglichkeit, mit Zeiten zu wechseln. Weder vom Himmel in die Hölle, noch von der Hölle in den Himmel. Die Entscheidung, wo wir unsere Ewigkeit verbringen werden, die wird hier auf dieser Erde gefällt. Hebräer 9, 27 haben wir auch mal angeschaut. Dem Mensch ist es gesetzt, einmal zu sterben, dann kommt das Gericht. Also da ist nichts mehr dazwischen vor. Man könnte vielleicht noch ein bisschen wechseln oder irgendwie noch ein bisschen Schulden abzahlen oder irgendetwas. Es hängt davon ab, wie bist du heute, jetzt zu Jesus gestanden? Bist du mit Jesus in einer Verbindung, ist er dein Erlöser und Herr? Gibst du dein Leben Jesus? Lebst du mit ihm? Oder sagst du, nein, ich will die Hölle, Jesus interessiert mich nicht, ich will gottlos sein. Und gottlos sein, das ist die Hölle. Und mit Gott zusammen sein, das ist der Himmel. Nach dem lieblichen Tod setzt sich fort, was wir hier in dieser Welt wählen. Für die nächste Aussage habe ich keine Bibelstelle, weil es keine gibt. Die Hölle ist der zweite Ort neben dem Himmel. Oder respektive, es gibt keine Bibelstelle, die sagt, es gibt noch irgendwie einen Zwischenort. Also für die ganz schlimmen Verbrecher, ja, da wünschen wir uns schon die Hölle. Aber so, die gelebt haben, tun Recht und scheuen niemand. Die müssen doch irgendwann dazwischen sein, oder? Haben zwar nicht an Gott geglaubt, aber tun Recht und scheuen niemand. Das sind anständige Bürger gewesen. Haben probiert, alles recht zu machen, haben ein bisschen für sich gelebt. Und die Bibel redet nie davon, dass es irgendwo einen Zwischenort gibt. Nochmal Lukas 16. Dann Vater sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Ich habe aus dem rausgenommen, in der Hölle wünscht man sich nicht mal mehr seine Lieben. Das ist verrückt, oder? Also, wenn ich eine schwierige Phase habe, in einer schwierigen Situation bin, dann wünsche ich mir doch Menschen, die mir nahe stehen, die mich trösten, die mir aufbauen, die mir wieder Mut geben. Ich wünsche mir meine Liebe um mich herum. Aber in der Hölle ist das kein Trost. Warum? Weil sie erleben ja das gleich Schreckliche wie ich. Und wenn ich mir den Finger schneide, dann nützt es nichts, wenn meine Frau sich einen Finger schneidet. Das tröstet mich nicht. Das macht das Leid nur noch grösser. Römer 3, 23 und 6, 23, lässt sich gut merken. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich glaube, die Hölle ist gerecht. Der reiche Mann beklagt sich nicht darüber, dass er zu Unrecht an dem Ort ist, wo er ist. Das ist interessant. Er sagt nicht, ja, ich bin doch ein guter Mensch oder irgendetwas. Nein, er beklagt sich über die furchtbaren Qualen. Jesus macht deutlich, dass kein Mensch verdient hat, in den Himmel zu kommen. Kein Mensch hat es verdient, in den Himmel zu kommen. Alle haben gesündigt. Wir sind alle Sünder, alle gottlose Menschen von Geburt auf. Und wenn wir an dem Zustand nichts ändern, dann bleiben wir das. Jesus macht deutlich, dass das ewige Leben hier in dem Text ein Geschenk von Gott ist. Also wir können uns das nicht verdienen, aber wir können uns das schenken lassen. Gott ist gnädig. Darum gibt es Hoffnung. Aber Gott hat das Recht, alle Menschen in die Hölle zu schicken. Und er wäre absolut gerecht, weil alle Menschen sind schuldig vor Gott. Keiner genügt in seinen Augen. Aber in seiner Barmherzigkeit nimmt er das Recht nicht in Anspruch, sondern er ist gnädig und er schafft einen Ausweg in seinem Sohn Jesus Christus. Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben zum Vater, kommt man nur durch mich. Jesus schafft einen Ausweg. Die Frage ist, wann wir den Ausweg gehen? Wann wir das annehmen? bin mir bewusst, all die Tatsachen, die wir heute also aus diesen Texten herausgelesen haben, das ist keine leichte Kost. Und ich habe selten so eine stille Zuhörerschaft gehabt. Fast regungslos. Die Gedanken werden seit Jahrhunderten bekämpft. Aber das ändert nichts daran, dass Jesus in der Bibel über das geredet hat. Und ich habe keinen Grund und ich sehe keine Option, das einfach zu streichen aus meiner Bibel. Aus meiner Sicht macht die christliche Botschaft auch nur Sinn, wenn es ein Entweder und ein Oder gibt. Wenn Gottes Liebe am Schluss eh alle rettet und er ja einfach Liebe ist und dann braucht es auch kein Opfer und nichts, warum soll denn Jesus Christus an einem Kreuz sterben? Und wenn sein Opfer einfach für alle gesehen wäre, am Schluss halt alle gerettet werden, warum sollen wir denn noch Evangelium verkünden? Das ist ja gar nicht nötig. Am Schluss sind ja eh einfach alle im Himmel. Also warum gibt er uns so einen Auftrag, Jesus? Wir sollen die Menschen einladen, umzukehren zu Gott. Das macht irgendwie keinen Sinn. Die Hölle scheint ein realer Ort zu sein für Jesus. Und ich bin so dankbar, dass er für uns gestorben ist und einen Ausweg geschaffen hat aus dem Dilemma. Das Leben wäre wirklich trostlos und enorm schwierig, wenn einfach am Schluss nur die Hölle stehen würde. Und für mich ist das ein wesentlicher, ein entscheidender Grund gewesen, damals, dass ich mit 16 umgekehrt bin von einem gottlosen Leben zu einem Leben mit Gott. Und ich weiss nicht, ob ich heute noch Christ wäre, wenn es die Hölle nicht gäbe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre es wahrscheinlich gar nie geworden. Ich wäre es wahrscheinlich auch nicht geblieben. Die Hölle, respektive der Weg, dass es einen Weg in den Himmel gibt, ist eine Motivation, die gute Nachricht zu verkünden. Und jeder von uns ist ein Zeuge von dieser Hoffnung, wenn er die Hoffnung in sich trägt. Die grosse Herausforderung ist, diese Tatsache den Menschen zugänglich zu machen, ohne dass wir sie gerade vor den Kopf stoßen. Und ein Stück weit ist das wahrscheinlich fast unmöglich. Es ist eine stossende Botschaft. Und niemand von uns hat sich die wahrscheinlich ausgesucht und das in die Bibel geschrieben. Es ist stossend. Aber Jesus sagt es an mehreren Stellen. Ich möchte beten, es soll dann Gelegenheit sein, zum Fragen stellen, zum Anregungen geben oder vielleicht hast du auch etwas erlebt, wo heute vor allem ermutigend sein müsste. Ja, Jesus, wir lesen deine Worte in der Bibel und es geht mir so, ich bin tief erschüttert über das, was auf Menschen zukommt, die dich nicht kennen. Ewig von dir getrennt sein, das Schlimmste, was uns passieren kann. Der Gott, der alles Leben gibt, der Gott von der Freude, der Gott von der Liebe und das alles mal missen. Und darum möchte ich dich bitten, Jesus, dass du uns wirklich zu einer Kirche machst, zu einer Gemeinde machst, die Hoffnung verbreitet, wo Menschen einladet zu dir, weil es geht um alles. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Himmel oder Hölle. Und Jesus, ich danke dir, dass du für unsere Schuld gestorben bist und dass dein Opfer ein für alle Mal genügt. Danke, dass du uns losgekauft hast und den Preis gezahlt hast. Und wir müssen nicht mehr leisten und wir müssen nicht mehr irgendwie hinzutun an dem, was du gemacht hast. Wir dürfen das einfach als Geschenk annehmen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Weil ich selber, ich könnte nie genügen, ich würde nie genügen. Aber du genügst, Jesus. Und so bitte ich dich, dass du uns eine tiefe innere Freude und Zuversicht gibst, weil wir dich kennen und dass das unser Leben beflügelt, Wenn wir wissen, wir werden einmal nicht in der Gottferne enden, sondern bei dir, Jesus. Danke vielmals. Amen.